Morgen Gottesdienst. Heute ist ein besonderer Tag. Josef ist 54, ja. Die arithmetische Korrekturgröße. Und, gell, Josef, so alt wie wir aussehen, werden wir nicht. Und dann muss ich noch was erwähnen. Das war also meiner Frau eher peinlich. Gestern Abend meine Ruhmvorstellung. Sie sagte, die Leute denken, du hast das dann noch runtergeschluckt. Also ich habe es nicht erwähnt, außer ich habe das natürlich dann wieder nach der Spülung wegen dieser nicht ganz angenehmen Zahnfleischentzündung wieder, wie sagt man das jetzt vornehm, von mir gegeben. Und das andere, was ich eigentlich schon hätte am ersten Abend erwähnen können, am genau diesen Freitag, an dem ich also zu euch losfuhr, kam das E-Mail von China. Da stand dann in der Betreffzeile Good News, also mein Buch ist fertig, die chinesische Fassung. Hab nochmal herzlichen Dank, ihr habt da doch einen wirklich mehr als dankenswerten Beitrag geleistet. Und vielleicht nur kurz zwei Episoden. Wir verdanken das dem Einsatz von Wolfgang Bühne. Der wollte da nicht nach China, um da auf der chinesischen Mauer herumzuspazieren und so weiter, sondern wirklich die Geschwister kennenzulernen, denen zu helfen. War jetzt auch mehrmals drüben, baut da so eine Art Verlagswesen auf. Ihr habt das vielleicht in der neuesten Topic auch gelesen. Es ist erstaunlich, aber offensichtlich möglich. China hat so zwei Gesichter, ein beeindruckendes, und dann gibt es natürlich die Schattenseite. Und da hatten wir die Chance, weil es ist nicht leicht, an die ranzukommen. Die stehen unter Überwachung, ein Weißer fällt sofort auf, die Weißen sind die Langnasen. Naja, und da bin ich natürlich dann besonders prominent, wie man im Englischen sagt, herausragend. Und da hat es also geschafft, dass wir in Peking in unserem Restaurant treffen konnten. Und ich habe das noch vor mir, dieses fragende Gesicht von diesem, oder das war fast ein innerer Notruf, Hilfeschrei von einem gewissen Chui, der im staatlichen Nachrichtenwesen, ich glaube als Journalist arbeitet, dramatische Bekehrung. Er erzählte uns, ich bin durch die Tränen meiner Frau zum Glauben gekommen. Wir werden ja heute Morgen ein ähnliches Beispiel betrachten, wo eine Mutter ringt und kämpft und zum Siege kommt durch die Gnade Gottes. Und dann fragt er uns, woran liegt das? Da folgen Leute 10, 12 Jahre treu dem Herrn nach und fallen dann auf die schlimmsten Irrlein herein. Denn China hat durch einen ganz schlimmen Kult, Cult im englischen Sekte, den Eastern Lightning Cult, verheerende Einbrüche erlebt. Und das andere war, wir lernten da einen gewissen Dr. Chi Tai kennen. Ich sage lieber Chi Tai statt Tai Chi, weil Tai Chi erinnert an etwas anderes. Der hat in Tübingen studiert, sprach fließend Deutsch. Und er war erst in der offiziellen volkschinesischen Kirche der Drei-Selbst-Bewegung, die auf Chu Enlai 1950 zurückgeht. Darauf hat dann Wang Mingtao und Watch Me Nee gesagt, nein, wir gehen in die Hauskreise. Also wir gehen in den Untergrund und da gibt es ja diese Hauskreisbewegung. Und er merkte, die Hauskreisbewegung ist dem biblischen Ideal ja viel näher als die offizielle Kirche. Und dann sagt er uns, zwei Dinge darf man in der offiziellen Kirche nicht predigen, jedenfalls dort, wo er war. Die Wiederkunft Jesu und die Verderbtheit des Menschen. Das ist genau die sozialistische Illusion. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Da haben wir jetzt die Neuauflage mit der EU und da kann man jetzt schon schreiben, ohne Sonnenschein und Gott macht die EU bankrott. Kann man jetzt schon voraussagen, aber aus der Geschichte kann man lernen, dass die Leute aus der Geschichte nichts gelernt haben und ihr kennt ja das wahrscheinlich, dann greift dann wieder meine Theologia Agricultura, die Landwirtschaftstheologie. Was haben die Menschen und die Kartoffel gemeinsam? Diesen berühmten Satz, nicht unbedingt zu merken, beiden gehen die Augen auf, wenn sie im Dreck sitzen. Das ist die Geschichte des Homo sapiens. Der Mensch ist nicht mündig, sondern sündig. Und nur ein kurzer Blick in die Geschichte zeigt das, aber die ideologische Verblendung, die ist unglaublich, besonders in unseren letzten Tagen. Also soweit hier noch die... Also ich hoffe, da gibt es ja diesen Satz, seine große Stunde kam, wenn er seine Pille nahm und dann abgeändert seine große Stunde kam, diese Zusatzmittel. Und mir hat jemand mal erzählt, da trat sein Sänger auf im Rahmen einer Veranstaltung, Evangelisation, und hat die Jugend begeistert und dann merkt er, wie der immer verschwand. Der eine Pastor merkte das. Und da ging er mal nach und da hat er sich immer so mit etwas Alkohol nachgeholfen, und je mehr Alkohol, desto mehr Power, Anführungszeichen, war dann da. Da wurde er dann doch auf einige Dinge erschreckend aufmerksam. Ich habe jetzt das Thema befreit von der Macht des Todes, obwohl es trifft nicht genau zu. Befreit könnte man eher sagen von der Macht der Finsternis. Wir wollen predigen. Ich möchte sprechen über die Frau von Syrophönizien. Und wir haben das zweimal nur berichtet, einmal Markus 7, einmal Matthäus 15. Und ich lese mal vor, nach Elberfeld Übersetzung aus Markus 7. Damit möchte ich einsteigen, aber doch dann den Schlüssel von Matthäus 15 her ansetzen. Markus Kapitel 7, die Verse 24 bis 30, von dort aber brach er auf, also aus seinem eigenen jüdischen, galiläischen Heimatland, und ging weg in das Gebiet von Tyros, das wäre heute Libanon, und er trat in ein Haus und wollte, dass niemand es erfahre, und er konnte nicht verborgen sein. Aber sogleich hörte eine Frau von ihm, deren Töchterchen von einen unreinen Geist hatte, kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Die Frau aber war eine Griechin, eine Syrophönizierin von Geburt, und sie bat ihn, dass er den Dämon von ihrer Tochter austreibe. Und er sprach zu ihr, lass zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Also das ist schon eine harte Antwort. Sie aber antwortete und sprach zu ihm, ja Herr, auch die Hunde essen unter dem Tisch von den Krumen der Kinder, den Brosamen. Und er sprach zu ihm, dieses Wortes willen geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und sie ging weg in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen und den Dämon ausgefahren. Soweit also nach Elberfelder Markus 7. Und wir wollen das aber aufschlüsseln von Matthäus Kapitel 15. Und lasst mich vorweg etwas vorlesen, denn wir könnten ja das auch nennen, eine Mutter kämpft um ihre Tochter. Mütter sind gewöhnlich da intensiver. Mütter leiden mehr darunter, wenn die Kinder eigene Wege gehen. Und es ist nicht zufällig, dass hier also dieses Beispiel von dieser Mutter erwähnt ist. Und Frauen sind gewöhnlich die treueren Beterinnen. Viele Jahre lang betete die Mutter von Tom Carter, dass ihr Gott ihren Sohn erretten möge und einen Prediger aus ihm machen möge. Ihr Sohn war ein verstockter Sünder, der schließlich im Gefängnis landete. Aber seine Mutter betete weiter für ihn mit dem Vertrauen, dass Gott ihre Gebete erhören würde. Eines Tages erhielt sie ein Telegramm von der Gefängnisleitung, dass ihr Sohn tot sei. Die Mutter war einige Minuten lang wie gelähmt. Dann ging sie in ihr Schlafzimmer, betete mit der geöffneten Bibel vor ihr. Sie sagte zum Herrn, O Herr, ich habe deinen Verheißungen geglaubt, die du mir in deinem Wort gegeben hast. Ich habe geglaubt, dass ich den Tag erleben darf, dass an dem Tom gerettet und das Evangelium predigen würde. Nun steht hier in diesem Telegramm, dass er tot sei. Herr, was stimmt nun, dieses Telegramm oder dein Wort? Sie stand auf, schrieb ein Telegramm an das Gefängnis, es muss ein Fehler vorliegen, mein Sohn ist nicht tot. Und in der Tat war es ein Fehler gewesen, Tom Carter lebte. Nicht lange danach kam er zum Glauben an Jesus Christus. Als er aus dem Gefängnis entlassen wurde, wurde er ein Prediger, durch den viele Menschen zum Glauben kamen. Und hier haben wir also eine ähnliche Geschichte, eine Mutter ringt um ihre Tochter. Und jetzt, wir bleiben bei Markus 7, da heißt, sie kam. Und diese Frau kam zu ihm, und das liest sich vielleicht so leicht, aber da war schon eine Hemmschwelle zu überwinden. Sie war ja eine Heidin und Jesus ein Jude. Wir lesen in Johannes 4, Vers 9, dass Juden und Samariter keine Gemeinschaft hatten. Die haben sich unglaublich gehasst, Juden und Samariter. Deswegen brauchte es ja noch diese besondere, sichtbare Bestätigung, als das Evangelium das erste Mal die jüdische Gemeinschaft verlässt, Apostelgeschichte 8, und den Samaritern das Evangelium verkündigt wird. Und der Hass zwischen Palästinensern und Juden heute, der erinnert daran. Der ist verblüffend ähnlich. Und das geht nicht mit rationalen Dingen zu. Wenn ihr das mitbekommen habt, sie haben ja eine Zeit lang, hat die israelische Armee die Bilder dieser zwei Soldaten, die sich da verfahren hatten, bei Sichem und in diese Menge hineingeraten waren, hat diese Bilder von diesen geschändeten Soldaten ins Internet gestellt, aber dann wieder rausgenommen. Das war grauenhaft. Also da hat sich ein diabolischer Hass auf diese beiden jungen Menschen entladen, und das lässt sich rational nicht erklären, und wir wissen ja, wie Gott sagt, ich mache Jerusalem zum Laststein für alle Völker. Und da versuchen jetzt unsere Politiker mit diesem humanistischen, naiven Menschenbild, mit dieser Illusion, wir sind doch von der Vernunft her gesteuert, sich zusammenzusetzen an grünen Tisch und wir machen Frieden. Ja, und das weiß jeder Verkaufsstratege. Mir sagte ein gläubiger Geschäftsbesitzer, er war bei so einer Verkaufsförderungsschulung, und da hat der leitende Mann gesagt, der Kunde ist zu 93% vom Gefühl und zu 7% vom Verstand her motiviert. Das wissen die, aber unsere Politiker wissen es nicht. Und 80% der Fragen kommen aus dem Geltungsbewusstsein. Er muss sagen, schauen Sie, das schmeichelt Ihrer Statur, und damit sehen Sie jetzt viel besser aus mit Krawatte und so weiter. Und so soll man eben den Kunden einreden, wie er also zum Superman oder Powerfrau mutiert, wenn er dieses Hemd oder Jackett oder was immer anzieht. So schmeicheln sie uns. Und dahinter ist eben einfach die Verlogenheit der Welt. Und wir haben das ja auch in der Schrift vorausgesagt, Hesekiel 35, noch so ein kurzer Abstecher, ihr merkt, ich springe etwas herum, ist das so viele Rösselsprünge? Wir versuchen dann wieder zurückzufinden zu Markus 7 bzw. Matthäus 15, nur diese zwei Sätze noch, Hesekiel 35, das ist diese ewige Feindschaft Juden-Araber. Vers 5, weil ihr ewige Feindschaft hattet gegen die Kinder Israel. Darum, so wahr ich lebe, ich will an dir handeln mit denselben Zorn und derselben Leidenschaft, mit denen du an ihnen gehandelt hast in deinem Hass. Zorn, Leidenschaft, Hass. Es ist so verblüffend real. Also Juden und Samariter hatten keine Gemeinschaft, und hier kommt diese Frau, eine Syrophönizierin, und kommt zu Jesus. Und das verrät also, sie war Nachfahrin der Phönizier, nach Kultur und Sprache aber eine Griechin. Sie gehörte also zu diesem Teil, der durch Alexander den Großen hellenisiert wurde durch seinen Eroberungszug. Und es wird nicht erwähnt, ihr Mann wahrscheinlich war seine Witwe. Und wir haben ja das gestern Abend erwähnt, wie die in der damaligen Welt kein leichtes Los hatten. Und da lesen wir jetzt bei Matthäus, Jesus ging von dannen, entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und hier steht noch ein kananäisches Weib. Markus Syrophönizien, und hier also, das zeigt diese Vergangenheit, auch vom jüdischen Hintergrund. Sie kam aus jener Gegend und schrie ihm nach und sprach, ach Herr Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort, noch härter. Aber Matthäus gibt uns den Schlüssel. Da traten seine Jünger und baten ihn und sprachen, lass sie doch von dir, denn sie schreit uns nach. Also da sehen wir oft das Amt der Gläubigen, anstatt das Kommen zu Jesus zu fördern, versuchen sie es zu verhindern. Naja, das kann ich mir ja auch sagen. Habt ihr nicht immer Brücken gebaut? Während ich das hier lese und in den Mund nehme, wird mir das auch für mich selber klar. Kann man auch nur um Vergebung bitten. Das Griechische, sie schrie ihm, hinter ihm her, dieses Ekrazen ist das Imperfekt, das heißt, es war eine anhaltende Handlung. Nicht etwas Einmaliges, sondern die schrie ständig. Da sehen wir auch die Antwort für erhörliches Gebet, dass wir anhalten im Gebet. Und dann, sie schreit uns nach, da ist die Präsensform und die ist eben auch Dauerform. Und das ging den Jüngern auf die Nerven und der Herr hat ja nicht reagiert. Und Matthäus zeigt uns, warum. Er antwortete ihr kein Wort. Lass sie doch von dir, denn sie schreit uns nach. Er beantwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie kam aber und fiel vor ihm nieder. Also die hat sich auch von den Jüngern nicht abhalten lassen. Und es sind ja manchmal die Frommen genügend Anstoß, dass Leute sagen, ja, eigentlich war ich an Gott interessiert, aber was ich an Religiosität, an Kirchenchristentum bei den Frommen gesehen habe, hat mich abgestoßen. Aber die hatte zum Glück so einen Wunsch, zu dem wahren Gott vorzudringen, dass auch die Hürden, die die Jünger da aufgebaut haben, bewusst, unbewusst, sie genommen hat. Sie kommt bis zu Jesus. Herr, hilf mir. Jetzt, warum steht hier, er antwortete ihr kein Wort. Sie hat ihn falsch angeredet. Sie ruft Jesus, Sohn Davids, erbarme dich mein. Und er ist der Sohn Davids nur für Israel, nicht für die Nationen. Und sie ist eine Syrophenizerin, sie ist eine Nichtjüdin, sie hat den falschen Schlüssel. So wie für uns ja der Herr nicht als die, die aus den Nationen gläubig geworden sind, der Sohn Davids ist, sondern ist der Kyrios, ist der Herr. Und deswegen schweigt er. Es wäre so, als würde eben jemand mich ansprechen und in einer Weise, die ihm nicht zusteht, dass er sagt, ja, lieber Onkel, und sagt, Moment, ich bin nicht dein Onkel. Ein Wildfremder. Er müsste die richtige Ansprechweise eben finden. Und deswegen also schweigt der Herr. Er antwortet ihr kein Wort. Aber er sieht ihr Herz und er möchte sie jetzt zu der richtigen Anrede führen. Und deswegen sagt er, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Also mit anderen Worten, ich bin für dich nicht der Sohn Davids. Der bin ich nur für die verlorenen Schafe des Hauses Israel. Für dich bin ich jemand anderer. Und deswegen hat sie das begriffen und ruft dann, Herr, hilf mir. Jetzt hat sie den richtigen Schlüssel, jetzt hat sie die richtige Ansprechweise erkannt. Zurück zu Markus, Kapitel 7. Da heißt es, ihre Not, Vers 26, er bat sie, dass er von ihr diesen Dämon austreibe. Und bei Matthäus 15 heißt es, meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und das zeigt das ganze Elend. Er kommt hier also in einen nichtjüdischen Bereich. Da waren nicht die Gebote, das Gesetz Mose bekannt. Und da haben sich die Völker mit Praktiken eingelassen. Das gehörte einfach zu ihrem ganzen Kulturkreis mit der Geisterwelt, mit Geisterbefragungen, mit Zauberei, mit Okkultismus, mit Totenbeschwörungen, mit magischen Praktiken. All das, was heute immer mehr über uns hereinbricht, weil wir mit dem Gott der Bibel immer weniger zu tun haben wollen, wenn die Gottheit ihr verjagt, Wie geht dieser berühmte Satz von Immanuel Geibel? Steigt der Aberglaube durch das Fenster, Glaube dem die Tür versagt. Wenn dem Glaube die Tür versagt, kommen die Gespenster. So ähnlich geht es irgendwie. Und das sind wir heute. Wir haben eine Generation, die wird von bösen Geistern übel geplagt. Wir haben ja als Mieter dieses Ehepaar Martin und Elke Kamphaus, die haben dieses Buch geschrieben, Ich war Buddhist, er und ihre Geschichte und dann Buddhismus auf dem Weg zur Macht. Und sie haben uns erzählt, sie haben ja noch, er war mal Prediger der Freien Evangelischen Gemeinde, haben da mal Vorträge gehabt in so einer FEG-Gemeinde und erzählt ihnen ein gläubiges Ehepaar, wie ihr Tochter durch das Harry Potter Buch besessen wurde. Die haben diese Verbannungsschwüre in die Tat umgesetzt und Flüchen, was es da nicht alles gibt, und dann haben die nur noch geschrien, dann musste die Polizei kommen, nachts haben sich beschwert und ab in die Zwangsjacke. Dann kriegen die eben dann ihre Drogen, so werden die heute einfach dann passiv mehr oder weniger lahmgelegt. Das ist die Antwort dieser Welt ohne Licht des Evangeliums. Also wir haben eine Generation, die wird buchstäblich von bösen Geistern umgetrieben, denen wird als Lebenshilfe empfohlen, Zauberei, Magie und so weiter. Und Harry Potter nicht zufällig der größte Bucherfolg in der Geschichte der Buchdruckerpresse. Also wir leben in diesem magischen Zeitalter und es sieht manchmal ähnlich aus, bei den Älteren noch eine gewisse Gottesfurcht, noch ein gewisses Wissen von christlichen Werten, ein vorhandener Restbestand des Christentums, aber die Jugend, die geht fröhlich, die Lockungen dieser Welt, und die kommen dann nicht nur beladen mit Sünden, sondern oft wirklich gefesselt und gefangen und geplagt und gequält von diesen Mächten der Finsternis zurück. Und diese Frau, die ist uns ohnehin ein Vorbild. Sie wird ja genannt in der Kirchengeschichte und in der Theologie die Fürstin von Anhalt. Denn sie läuft jetzt nicht zu den anderen trüben Quellen, sondern sie kommt zu der wahren Adresse, sie kommt zu dem Herrn. Und wir haben ja heute so einen religiösen Supermarkt, so viele Angebote, dass es ja nicht mehr selbstverständlich ist, dass man sich an die richtige Adresse, an die richtige Quelle der Hilfe, an den wahren Gott wendet. Es sagte uns mal der Pfarrer Meerwein, er war einmal Vorsitzender der Bekenntnisbewegung, kein anderes Evangelium. Ja, Pfarrer der Landeskirche, er hört öfters unser Vater und Mutter im Himmel. Ja, vor wenigen Jahrzehnten wussten noch die Leute, es gibt einen Vater unser, aber das ist ja im Zuge des Feminismus auch abgeändert worden. Und da rufen sie alle möglichen Dinge an und alle möglichen Gestalten und alle möglichen Adressen, und das wird dann schlimmer, als es vorher war. Und der Herr sagt in Markus Kapitel 7, da sagt er dieses Wort zuerst. Man lasst zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Das steht so nur bei Markus, dieses Wort Proton zuerst. Und das ist ein Hoffnungsschimmer. Er ist gekommen für die verlorenen Schafen des Hauses Israel. Paulus sagt in der Synagoge zu Antioch, euch musste zuerst das Reich Gottes verkündigt werden. Da es nun aber von euch stoßet und des ewigen Lebens nicht für würdig achtet, gehen wir rein zu den Heiden. Und hier haben wir eine ähnliche Entwicklung, zuerst den Juden. Und dieses zuerst gibt doch einen Hoffnungsschimmer, vielleicht hat er doch etwas für sie übrig. Und das ist ja wiederum dieses harte Wort, dass man zuerst gebe die Kindern und dass man das Brot nicht nehme und es wörtlich den Hündlein, den Kinarion, das waren die Schoßhunde, Kyon, das wäre der Hund, das wäre also ganz brutal, hinzuwerfen. Aber es war dennoch in der damaligen Welt eine Beleidigung, denn der Herr sagt hier mit anderen Worten, du bist unrein. Also das ist schon eine deutliche Aussage. Und die Kinder, die sind natürlich Israel. Johannes, Römer 9, Vers 4, und da gibt es jede Menge Bibelstellen, dass eben Israel im Alten Testament und auch im Neuen als die das Erstgeburtsrecht haben, als die Kinder bezeichnet werden. Wo Paulus sagt in Römer 9, dass sein Herz blutet für seine, ohne Unterlass, für seine Stammesverwandten nach dem Fleisch, die das sind von Israel, welche die Kindschaft gehört und die Verheißung und der Bund und der Gottesdienst und das Evangelium ablehnen. Und er hat so eine Last, dass die zum Glauben kommen, dass er sogar sagt, er möchte sogar verflucht und von Jesus getrennt sein, wenn das ihnen zum Heil werden könnte. Also so eine Retterliebe. Die ist ja schier unglaublich, oder? Schlagen wir noch auf, Jesaja 1. Vers 2. Ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht und sie sind von mir abgefallen. Es machen sich manchmal Eltern Vorwürfe, wenn ihre Kinder, gläubige Eltern, wenn ihre Kinder eigene Wege gehen, habe ich versagt. Und es hängt auch manchmal damit zusammen, dass Eltern nicht immer ein Vorbild waren. Aber ich habe alles Mögliche beobachtet, dort wo Eltern sehr streng und eng waren, sodass man sagen konnte, ja klar, dass die jetzt ausgebrochen sind, aber wir wissen auch von Eltern, die ein fröhliches Christentum lebten, eher locker, nicht gesetzlich, ein eigentlich anziehendes Christentum, dennoch sind die Kinder zum Teil wieder weggegangen, zum Teil dann wieder zurückgefunden und jetzt hat Gott seine Kinder falsch erzogen. Kann man fast als Trost den Müttern sagen, dem ihre Kinder gerungen haben und dann doch verlorene Söhne und Töchter wurden. Ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht, sie sind von mir abgefallen. Das Kinder natürlich hier, mein Gott, Israel. Also, den Kindern zuerst, lass zuerst die Kinder satt werden. Die Kinder, die Kindschaft Israel und das Brot, ja, das ist natürlich ein Bild für das Wort Gottes und den Juden ist anvertraut, was Gott geredet hat. Und die Juden hatten ja das große Vorrecht, der Ratus Gottes wurde ihnen zuteil. Und ab 1. Mose 12, Gott wendet sich ja in 1. Mose 11 von den Nationen ab, sie verwerfen ihn, wurde der ganze Ratschluss bis Maleachi nur einem einzigen Volk zuteil, den Juden. Ein unglaubliches Vorrecht und anstatt, dass sich das demütig und dankbar gemacht hat, hat es sie hochmütig gemacht. Die Heiden waren die Goim, das waren die Unreinen, die wurden mit Hunden verglichen und so weiter. Auf die haben sie herabgeschaut. Und jetzt auf den ersten Blick greift der Herr ja fast dieses gleiche Vokabular auf. Und damit wir das ja nicht in den falschen Hals kriegen, denn das ist ja für Leute, die Anhänger der Antidiskriminierung sind, eine schallende Ohrfeige, diese Passage hier. Watch me nie meint. Ob es stimmt, wissen wir hundertprozentig nicht, dass der Herr für diese Frau genau diesen Umweg gegangen ist. Er wollte sie erreichen, so wie er eben für die Nationen auch gekommen ist. Er, der zuerst für die verlorenen Schafe des Hauses Israels kam, er, der in sein Eigentum kam, nämlich Israel und die seinen Namen nicht auf. Er ist auch für uns gekommen. Watchmeni meint, der Herr ist für diese Frau genau gekommen. Und er versucht, sie zu gewinnen und er muss ihr erstes Mal zeigen, deine Anrede ist falsch, deswegen schweigt er. Und dann erkennt sie das und findet die richtige Anrede und sagt, Herr, hilf mir. Und jetzt hat sie ihn richtig angesprochen und jetzt redet er. Es ist nicht fein, dass man den Kindern ihr Brot nehmen und werfe es vor die Hunde. Also diese vorhin bereits eher doch ziemlich erschreckende fast. Ja, abweisende Antwort. Wie ist das jetzt aufzuschlüsseln? Hier hieß es von einer Seite, er, der sanftmütig ist. Er, der sagt, wer zu mir kommt, werde ich nicht hinausstoßen. War ja hier tatsächlich auch der Fall, aber trotzdem diese schroffe Antwort. Und jetzt möchte ihr der Herr zeigen, die Basis, auf der sie erhört wird. Du bist unrein. Und liebe Freunde, das ist die Botschaft des Kreuzes. Das gilt für uns ganz ja genauso. Jeder, der zu Jesus kommen muss, der muss ja seine Schuld bekennen. Und das heißt ja genau das, ich habe versagt, ich bin Sünder, ich bin aussätzig, ich bin unrein. So war es ja an dem Tag, an dem wir mit Gott versöhnt, haben wir erkannt, dass wir Sünder, dass wir schuldig sind, dass wir aussätzig, dass wir unrein sind, dass wir genauso aussehen. Und das war für die Heiden manchmal kein Problem. Wie der Herr sagt, die Zöllner und Huren kommen wollen eher ins Reich Gottes als ihr. Die wussten, wir sind unrein. Die wussten, wenn es einen Gott gibt, können wir uns nur auf die Gnade berufen. Und das hat mich schon bewegt, das Zeugnis zu lesen von diesen Nazi-Größen im Zusammenhang mit dem Nürnberger Prozess. Und da haben doch erstaunlich viele Buße getan. Und es sagte der Ribbentrop, ich setze mein ganzes Vertrauen auf das Blut Jesu, und andere, die haben das Evangelium besser verstanden als manch einer mit einer, wie er meint, so weit reinen Weste. Weil diese Leute erkannten, wir haben so viel Unheil angerichtet, wenn uns Gott annehmen kann, dann nur die Gnade, Gnade, nichts sonst. Wir haben nur zerstört. Und die wussten, wenn es einen Gott gibt, ich kann mich nur auf die Gnade berufen. Und genau das ist diese Botschaft des Kreuzes. Und wenn jemand nach außen immer so vornehm lebt und sich keiner Schuld bewusst ist, ja, das ist doch ein Ärgernis zu sagen, du bist unrein. Du hast für einen heiligen Gott nichts zu bringen. Und man soll also das Brot nicht vor die Hunde werfen. Nochmal, es steht hier nicht dieses Wort im Griechischen für diese streunenden Hunde, sondern für diese Schoßhunde. Das ist eine Verniedlichungsform, Kynarion. Sie sprach, ja, Herr. Also bejaht das Urteil Jesu. Sie sagt eine Antwort, ich bin unrein. Ich bin der Aussätzige. Und das ist auch nicht einfach, das anzuerkennen. Die Griechen, der Hellenismus, der hat auch viele Juden verblendet. Und dann auch im Christentum versuchte man zum Teil so eine Synthese vom griechischen philosophischen Geist und Evangelium. Und unsere moderne Theologie ist ja nichts anderes als der Geist der griechischen Philosophie. Und da versucht man eben Weltweisheit und biblische Weisheit miteinander zu mischen und das abzulehnen, wie es Luther mit der im eigenen drastischen Sprache gemacht hat, denn Aristoteles war praktisch die unangefochtene Größe bis ins Mittelalter, bis in die Scholastik hinein, und Luther sagte, Aristoteles ist die Sau in der Theologie, also es ist unrein. Und das abzulehnen, das wird heute auch immer mehr verachtet als primitiver Biblizismus oder Fundamentalismus und ich weiß nicht was, Bibeltreue, und wir haben doch diese großen Geister und das Brot allein nur von der Bibel, von den Juden. Warum dann nicht auch andere Quellen anzapfen, um sich daran zu bereichern? Und gilt denn das wirklich, wenn Petrus sagt, dass wir desto fester haben das prophetische Wort, und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, dass ein Licht, das erscheint an einem dunklen Wort, mit anderen Worten, das einzige Licht in diesem Jammertal dieser Welt ist das Wort Gottes, und das ist ja ein Ärgernis. Und das im Zeitalter des Pluralismus, der neuen Toleranz und so weiter, da muss man doch die Inspirationen von Buddhisten und Schamanen und Moslems und Zauberern und Medizinmännern ebenfalls zu Rate ziehen. Und man macht heute in den Unterricht, im Kindergarten schon Fantasiereisen, Zeitreisen, stille Übungen, und wir kommen in die ganze Geisterwelt hinein, um Licht zu holen aus diesen Quellen. Nein, sagt die Schrift, nein, sagt ihr der Herr, alles unrein. Und sie bejaht das. Die anderen, die geben nicht Brot, sondern Steine,
Das Brot, die Nahrung, das Wort Gottes, der Mensch nimmt nicht vom Brot allein, von einem jeglichen Wort aus dem Munde Gottes kommt, nur im Ratschluss Gottes, nur in der Bibel, nirgends sonst, jedenfalls aus direkter Quelle. Und diese Frau in ihrer Not, ja, Herr, stimmt. Wir sind unrein. Wir haben nicht Brot, sondern Steine bekommen. Es ist fast hier eine Neuauflage von dem, was ich gestern Abend erwähnt habe. Wohin soll ich gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Das sagt die mit ihrem ganzen Wesen, nicht so wörtlich, aber mit ihrem ganzen Hilfeschrei. Sie erkennt, er ist der Einzige, der mir helfen kann. Eine sehr weise Frau, diese Fürstin von Anhalt. Bei all der Not, die sie ereilt hat, ihre Tochter gequält, unsere Generation von seinen Augen von der Finsternis versklavt, sie weiß, es gibt einen, der stärker. Und bei dem klopfe ich an. Und da lasse ich jetzt nicht los. Und da lasse ich jetzt nicht lockern. Wie ich vorhin schon sagte, die griechischen Zeitformen sagen ganz deutlich Dauerform. Die hat laut anhaltend gerufen, so dass es den Jüngern auf die Nerven ging. Ähnlich wie dieser Chui, nochmal zurück nach China, in dieses von einer christlichen Frau geführte Restaurant in Peking, durch die Tränen meiner Frau zum Glauben gekommen. Die hat gefleht, die hat geweint. Ungefähr, ich weiß, glaube ich, 6 oder 7 Monate lang. Und das hört man in China immer wieder. Also darin sind die unwahrscheinlich eine Herausforderung. Aber sie brauchen Schulung, wie eben manche Entwicklung der jüngsten Zeit gezeigt hat. Ja, Herr, aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die von ihrer Herren Tischen fallen. Und mit anderen Worten sagt sie, bei euch ist die wahre Quelle. Bei dir ist das Licht. Du bist das Brot des Lebens. Dass dieser Ratschluss, den die Nazis so verachtet haben, jüdisches Geschreibsel, man kann einer arischen Seele nicht einen jüdischen Messias zumuten, heute ähnlich im Feminismus, man kann einer weiblichen, feministischen Seele einen männlichen Erlöser nicht zumuten, das hat verblüffende Parallelen, Nationalsozialismus und Feminismus. Ich frage mich, was ist schlimmer? Das ist in Wirklichkeit der Ratschluss Gottes, die Quelle des Lebens, die Schlüssel, der Schlüssel der Weisheit. Ja, Herr, aber ich möchte sozusagen das nehmen, was da vom Tische fällt, was die dann verworfen haben, das möchte ich annehmen. Was die dann gering achten. Und der Herr wurde ja zurückgewiesen. Und wir wollen nicht, dass dies über uns herrscht. Das möchte ich haben. Das, was da vom als Brosamen vom Tische der Kinder fällt. Und damit hat sie die Voraussetzungen, Hilfe zu erfahren. Sie hat sie erfüllt. Erstens, sie kommt zu ihm. Sie redet ihn zunächst falsch an, aber dann, der Herr führt sie auf die richtige Spur. Herr, hilf mir. Das ist der Notschrei. Das ist das, was diese Generation noch retten könnte. Das ist das, was wirklich noch einen Umschwung bringen könnte. Nicht die Konzepte dieser Welt, nicht das vereinte Europa und so weiter, dieser neue Turmbau zu Babel, diese europäische Sowjetunion, sondern dass wir rufen, Herr, hilf mir. Herr, hilf uns. Wir sind am Ende. Wir merken, wir haben uns verrannt. Wir sind in der Sackgasse. Und da muss Gott manchmal in seiner Gnade schwere Wege gehen, dass wir das erkennen. Und jetzt wachen ja einige auf, weil jetzt geht uns hinten und vorn das Geld aus. Nach dem moralischen Bankrott kommt der finanzielle Bankrott. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, die Sünde ist der Leute Verderben. Herr, hilf mir, das ist der Schrei um Rettung, ähnlich wie der Petrus, als er untergeht. Herr, rette mich. Und dann erklärte ihr, du musst den Maßstab Gottes bejahen. Ich sage jetzt in meinen Worten, du musst das Kreuz bejahen. Das Kreuz erklärt alle Menschen schuldig, alle Menschen sind vor Gott unrein. Gott allein ist gerecht. Alle Menschen sind vor Gott Lügner. Gott allein ist wahrhaftig. Akzeptierst du das? Das ist die Botschaft, das ist das Ärgernis des Evangeliums. Ja, genauso sieht es aus. Das bin ich. Sag dir hier mit anderen Worten, ja, Herr. Und sofort redet der Herr, oh Weib, dein Glaube ist groß. Das wurde nie zu einer Jüdin gesagt, das wurde zu einer Heidin gesagt. Dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter ward gesund zu derselben Stunde. Also da ist Freude im Himmel. Es erinnert an diesen Schächer. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Der, der mit Jesus gekreuzigt wurde. Gekreuzigt, verurteilt, gerichtet. Und er bejaht dieses Urteil. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Ich bin zu Recht angenagelt. Ich bin zu Recht verurteilt. Ich bin zu Recht unter dem Todesurteil eines gerechten Gottes. Sofort kommt die Antwort Jesu. Heute bist du mit mir im Paradies. Versteht ihr? Bejaht genauso dieses Urteil, diesen Maßstab Gottes. Unrein. Aussätzig, gerichtet. Das ist diese Welt. Wie jemand mal sagt, es war auch Ludwig Hofacker, die beiden Schächer, ein Bild für die ganze Menschheit. Unter dem Gericht, unter dem Zorn Gottes. Und je mehr wir dann versuchen, ohne die Hilfe Gottes die Dinge zu verbessern, desto schlimmer wird es. Und während wir vom Paradies sprachen, sind wir in die Hölle gestürzt. Das ist die Geschichte des Menschen. Also das ist eine packende Geschichte. Und das, was auf den ersten Blick aussieht wie Diskriminierung, er antwortet ihr kein Wort, dann unrein, mit Hunden oder Hündlein verglichen, das ja fast wie eine Schocktherapie aussieht, stellt sich heraus eigentlich als die frohe Botschaft, den Menschen und ja, hilfebringenden Gott. Und zurück zu Markus. Um dieses Wortes willen gehin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und sie ging weg in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen und den Dämon ausgefahren. Und da sehen wir die Macht Gottes. Es genügt ein Wort. Er braucht da nicht noch irgendwie was Besonderes vollziehen, schon gar nicht sie anrühren. Das hatte der Herr bei Besessenheit sowieso nicht gemacht. Wir haben vielleicht eine mögliche Ausnahme bei dieser Frau in Lukas 13 mit dem Krankheitsgeist, die 18 Jahre lang gekrümmt ging. Und der Herr legt ihr die Hände auf, richtet sie auf. Das ist auch ein Bild für das, was das Evangelium bewirkt. Vorher gebeugt, gebückt, niedergedrückt und man sieht eigentlich nur den Boden, den Dreck dieser Welt. Und dann richtet einen der Herr auf und man bekommt eine völlig andere Perspektive. Er sagt nur ein Wort, die Kraft Gottes durch das Wort weicht dieser unreine Geist durch das anhaltende Flehen, aber natürlich durch das Eingreifen Gottes. Die Frau könnte noch so viel beten, wenn Gott nicht erhört. Es ist nicht unsere Glaubenskraft, es ist nicht unsere Gebetskraft, es ist die Kraft Gottes, die aber dadurch bewegt wird. Mit dieser Haltung, wir haben nichts zu bringen. Herr, erhöre uns auf der Basis der Gnade. Wie Daniel sagt, wir liegen vor dir und trauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Und wenn wir bitten und flehen und so weiter, um Menschen, die uns nahe sind, dass sie gerettet werden, dann kann man auch nur beten, Herr, auch wenn wir jetzt anhaltend gebetet haben, kein Verdienst, erhöre uns aufgrund deiner großen Barmherzigkeit, denn wir haben nichts zu bringen. Wir können nur dir Recht geben, du bist der Gerechte, wir die Ungerechten. Aber du bist die Quelle der Barmherzigkeit. Oh, das ist so eine wunderbare Geschichte. Und wir können es nennen, befreit von der Macht der Finsternis. Die Finsternis natürlich bewirkt dann letztlich auch den Tod, aber es wäre fast korrekter gewesen, befreit von der Macht der Finsternis. Und was können wir daraus lernen? Glaube setzt voraus, dass Gott zuerst gehandelt hat. Jesus kam. Er kam in damals noch räumlich in ihr Gebiet. Er verlässt eben Israel. Und da kommt diese Frau. Und so ist der Herr zu uns gekommen. Nicht, dass wir Gott geliebt hätten, sondern er hat uns geliebt. Wie Johannes sagt, und seinen Sohn gegeben als Erlösung für unsere Schuld. Er kam zuerst, er hat zuerst um uns geworben. Und wir reagieren darauf und wenden uns ihm zu. Die Grundlage aller Glaubenserfahrung ist also, dass Jesus zuerst in unser Leben getreten ist. Mit dem Kommen Jesu öffnet sich für diese Frau eine einmalige Chance und sie gedenkt, sie zu nutzen. Und Glaube heißt dranbleiben. Die Fürstin von Anhalt, sie gibt nicht auf. Sie ist getrieben von diesem einen Ziel, diesem einen Wunsch. Hier ist er, der stärker ist als alle Mächte der Finsternis, als die Mächte des Todes. Und ich muss ihn erreichen. Ich muss sozusagen zu dem lebendigen Gott vordringen. Und in ihrer Unwissenheit verwendet sie mal die falsche Anrede, aber weil Gott das Herz sieht, führt sie dann auf die richtige Straße, zur richtigen Einstellung, und ihr Gebet wird erhört. Und wir können daraus ableiten, Glaube wird nicht enttäuscht. Auch wenn es manchmal Durststrecken gibt, war ja auch zu Beginn zunächst fast wie eine Rückweisung, wenn ein anderer, der nicht so bewegt gewesen wäre, nicht in diese ganze Sache involviert, da mitgegangen wäre, der gesagt, du gibst auf, der will mit dir nichts zu tun haben, der antwortet dir nichts, und dann kriegst du so eine beleidigende Antwort, auf den ersten Blick beleidigend, es hat ja eine tiefe geistliche Wahrheit, also vergiss es. Nein, sie lässt nicht los. Sie dringt durch zu dem wahren, lebendigen Gott. Dein Glaube ist groß, dir geschehe nach deinem Glauben. Und möge der Herr schenken, dass wir diese Herzenseinstellung haben, wo wir flehen, wo Nöte sind, wo womöglich unsere Kinder in die Welt hineingehen, und das ist ja fast heute identisch mit Finsternis. Die Welt ist so finster geworden, es genügt ein Mausklick heute und man ist in den Abgründen von Sodom und Gomorra. Die Hemmschwelle ist immer geringer. Es hat ein gläubiger Ältester aus Amerika geklagt, unsere Jugend geht zugrunde am Internet, und er meinte seine fromme Jugend, und die stürzen da oft in unglaubliche Dinge hinein. Und es sieht hoffnungslos aus, menschlich gesprochen. Es ist nicht hoffnungslos. Der Glaube wird nicht enttäuscht. O Weib, o Frau, Guinée, dein Glaube ist groß. Und das ist die Zuversicht, die wir haben dürfen. Der Herr ist stärker als die Mächte der Finsternis. Der Herr ist stärker als die Mächte des Todes. Und wie wir gestern gesagt haben, er gab ihr, dieser Witwe, ihren Sohn, diesen Jüngling zu Nain zurück. Und so haben betende Mütter und auch Väter öfters erleben dürfen, mein Sohn, der tot war, ist lebendig geworden, wird den Eltern zurückgegeben. Wir wollen diese Verheißung, diese Zuversicht festhalten, aber es wird nicht billig erhalten. Es braucht, es benötigt dieses Ringen, dieses Flehen, und dieses Nicht-Aufgeben, bis man eben die Gnade Gottes schauen darf. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, wir danken dir für deine große Barmherzigkeit. Das, was auf den ersten Blick aussieht wie eine schroffe Abweisung, ja wie ein Zurückweisen, war in Wirklichkeit dein Werben, dein Suchen. Wir sehen deine Heiligkeit und deine Gnade. Wir müssen die richtige Einstellung haben, damit wir erhört werden. Wir müssen auch die richtige Ansprechweise haben, damit du überhaupt reagieren kannst. Du bist nicht irgendwer, sondern du bist der Herr der Herrlichkeit. Der König der Könige. Und wir haben nichts verdient als Gericht und können uns nur auf die Gnade berufen. Und Herr, wir danken dir, dass wir von deiner Fülle nehmen dürfen, Gnade um Gnade. Danke, dass du zuerst gekommen bist. Danke, dass du in unsere Verlassenheit gekommen bist. Danke, dass über dieses Evangelium du gekommen bist zu den Nationen, zu den Aussätzigen, zu den Unreinen. Ein großes Volk hast. So sagte es damals Paulus im Zusammenhang mit Korinth. Aber das ist nicht nur in Korinth gehabt, es ist weltweit. Herr, wir glauben es auch hier und segne meine Zuhörer. Und schenk, dass noch manch einer sich versöhnen lässt mit dir. Und solche, die wegirren in den Unrat dieser Welt hinein, in die Finsternis dieser Welt. Herr, du mögest es geben, dass sie zurückfinden. Dadurch, weil anhaltend gebetet wird. Wir danken dir für deine große Gnade. Danken dir, dass diese Frau, die sich so offen als unrein und hilflos bekennt, genannt wird, diese Fürstin von Anhalt, von der du sagst, dein Glaube ist groß. Hab Dank für diese Vorbilder. Amen.